Ich war eine ganze Weile nicht bei euch und ich möchte mich entschuldigen, dass ich heute früh zu spät gekommen bin. Ich habe fürchterlich Gas gegeben, es hat doch nicht ganz gereicht. Ich habe eine Kindergeschichte dabei. Also der Hauptgrund, warum ich heute da bin, ich habe bei den Kindern Schulden in Aschaffenburg. Das letzte Mal, wo ich bei euch war, hatte ich ein Insektenhotel dabei oder zwei, waren aber mehrere Kinder dabei und da habe ich gesagt, das nächste Mal bekommt ihr von mir eins. Wie viele Kinder seid ihr sonst? Sonst lasse ich halt noch zwei da. Wie viel muss ich noch da machen? Noch vier. Das hier, das hängt natürlich an die Gemeinde am besten hinten raus, wo die Sonne scheint, ne, damit die Insekten auch zur Adventgemeinde kommen. Übernimmst du das? So. Dann haben wir noch eins. Okay. So, ich habe Kartoffeln mitgebracht, das ist aber nicht meine Zugabe zum Essen heute Nachmittag, da wäre ich glaube ich ein bisschen spät dran. Ich habe eine Geschichte über die Kartoffeln. Mein Onkel, der hat irgendwann eine Eingebung gehabt und hat gesagt, er möchte wissen, welche Vorfahren die Familie Scharf hat, also mit Nachnamen heißt es Scharf. Und da hat er sich drum gekümmert und da schätze mal, wie weit der zurückgekommen ist. Was denkst du? 17. Also bis zum 30-jährigen Krieg und dann war Schluss. Und fast alle, die, sagen wir mal, da Ahnung haben, meistens beim 30-jährigen Krieg, hast du dann wenig Chancen, da noch weiterzukommen. Ich war absolut erstaunt, wie weit er da zurückgekommen ist. Jetzt habe ich mich gefragt, mein UOO, also tausendmal Uhr, was hat denn der gegessen? Ne? Und der hat sich ganz anders ernährt wie wir heute. Damals haben die fast nur Getreide gegessen. Das heißt, Brot in irgendeiner Form gebacken, aber die sind nicht wie wir jetzt zum Bäcker gegangen und konnten da, was weiß ich, 50 verschiedene Sorten Brot kaufen, sondern da gab es wahrscheinlich nur eine Sorte. Und dann, wenn die Essen gekocht haben, haben die auch nur Getreide in irgendeiner Form genossen. Kannst du dir mal vorstellen, wenn deine Mutter dir immer nur irgendwelchen Haferschleim kochen würde? Ne? Also die waren damals meistens schlanker wie wir heute, aber ne? Zu Weihnachten gibt es dann keine Klöße. Ne? Und bei McDonald's hätte es dann halt Haferschleim gegeben. Jetzt sind Europäer nach Amerika gefahren und haben dort gesehen, die Ureinwohner, die essen Kartoffeln. Ne? Solche. Ich war in Südamerika und da war ich mal am Titicacasee und da war so ein Stand von Einheimischen, da habe ich gezählt, die hatten 28 verschiedene Kartoffelsorten dort. Also so viel kannst du bei uns nicht kaufen. Diese Kartoffel kam dann auch nach Europa und am Anfang haben die Leute keine Kartoffeln gegessen, die haben weiter ihren Haferschleim gegessen. Und da gab es einen König in Norddeutschland, einen preußischen König. Und der hat festgestellt, mit diesem Getreideanbau, wenn es da manche Sommer sehr lang regnet, dann gibt es keine gute Ernte. Und wenn es ganz sehr regnet, dann hast du eine Missernte und dann hat das Volk immer gehungert, weil die hatten nichts anderes. Dann war das auch so, wenn die sich gegenseitig bekriegt haben, sind die mit ihren Pferden über die Felder geritten, da gab es auch kein Getreide. Und da hat er verordnet und hat zu den Bauern gesagt, ihr baut Kartoffeln an. Das haben nicht alle Bauern gemacht, aber einige haben das einfach gemacht. Die haben dann diese Kartoffeln, das hat er denen auch gezeigt, wie das zu machen ist, in den Boden gesteckt. Und dann sind da halt Kartoffelpflanzen geworden. Am Anfang hatten die auch Probleme, dann das falsch verstanden. Aber auf jeden Fall war das eigentlich der Startschuss, dass es in Deutschland heute Kartoffeln gibt. Das heißt, dass es bei uns Pommes gibt, Kartoffelchips, Klöße und die kann man auch so essen. Ne? Warum erzähle ich euch die Geschichte? Die Menschen damals, die Bauern, das waren ganz einfache Leute, die haben diesen König geglaubt. Die haben geglaubt, wenn ich diese Kartoffel in die Erde stecke, dann wären da Kartoffelpflanzen draus und ich kann von einer Kartoffel vielleicht 10 neue Kartoffeln ernten. Wie sieht das nun bei uns aus? Glaube ich bei manchen Sachen oder glaube ich nicht? Das erzähle ich euch in der Predigt. Ich habe mir gewagt, das kann ich glaube ich aber fast nur in Aschaffenburg, mein sakrales Gewand im Auto zu lassen. In anderen Gemeinden brauche ich mir das nicht. Also, der König war damals Friedrich der Große, Friedrich der Zweite. Der hat den Bauern gesagt, versucht das mit Kartoffeln. Der hat es denen sogar befohlen. Wenn ihr in der Geschichte nachschaut, das hatten wir auch in der Schule im Geschichtsunterricht. Ich habe heute Morgen meinen Sohnemann gefragt, der ist bei mir zu Besuch, der konnte mit dem Kartoffelbefehl nichts anfangen. Meine Schwiegertochter, die wusste da irgendwas, aber genau definieren konnte die es auch nicht. Aber wir hatten das in der Schule, dass der Friedrich II. Den Bauern gesagt hat, pflanzt Kartoffeln. Ganz so einfach, wie ich das den Kindern erzählt habe, war das damals nicht. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis die Kartoffel richtig in Deutschland Fuß gefasst hat. Und in Norddeutschland, auch in meiner Heimat, in Sachsen, werden sehr viele Kartoffeln gegessen. Was für ein Risiko sind denn die Bauern eingegangen? Ja, die haben mit ihrer Existenz gespielt. Wenn die auf ihrem Feld Kartoffeln angebaut haben, konnten die zwangsläufig auch kein Getreide anpflanzen. Das heißt, die haben den König geglaubt, wenn wir das mit der Kartoffel riskieren, dann werden wir auch Kartoffeln ernten. Und wenn das schiefgegangen wäre, hätten die Bauern, die das riskiert waren, und zwar nicht so arg viel Bauern, die hätten dann keine Ernte gehabt, die hätten nichts gehabt. Damals war das so, dass die Bauern, die das riskiert hatten, anderen dann helfen konnten. Da gab es einen großen Krieg, den Siebenjährigen Krieg. Da sind viele, viele Felder verwüstet worden. Und wenn du über ein Kartoffelfeld mit dem Pferd drüber reitest, deshalb wachsen die Kartoffeln auch. Das heißt, trotz den Wirren, auch das Wetter hat damals nicht mitgespielt, hatten die eine gute Kartoffelernte. Und da ist das Volk, gerade in Norddeutschland, vor einer ganz, ganz schlimmen Hungersnot bewahrt worden, weil die auf diese Kartoffel gesetzt haben, weil die geglaubt haben, dass das, was der König denn gesagt hat, Friedrich II., dass die Kartoffel vielleicht manches gut machen würde, das haben die halt riskiert. Wie sieht denn das nun bei uns aus? Wie sieht es mit unserem Glauben aus? Ältere Geschwister, die definieren meistens in Gläubige und in Ungläubige. Damit sind die der Meinung, wir sind gläubig und die, die nicht an Gott glauben, die sind ungläubig. Auch ein Moslem, der sagt, einer, der nicht an Allah glaubt, der ist auch ungläubig. Und die, die an Allah glauben, die sind gläubig. Ist das nun so, dass eigentlich ein gläubiger Mensch, so wie wir den definieren, der an Gott glaubt, dass der nur eine Beziehung zu Gott aufbauen kann? Und da ist bei uns in der Bibel ein Bericht von einem Ungläubigen, der damals
Jesus absolut ins Staunen versetzt hatten. Das ist geschrieben im Lukas 7. Es ist bei mir überschrieben, der Hauptmann von Kapernaum.
Die Geschichte kennen wir alle. Da ist ein Hauptmann, das ist eigentlich ein Söldner. Und wenn der Hauptmann war, war das ein guter Soldat, sonst wäre er niemals Hauptmann geworden. Und ein Hauptmann, ich weiß nicht, wo ich Soldat war, hat der Hauptmann ungefähr 100 Mann unter sich. Das wird bei dem ähnlich gewesen sein. Also hatte für einen Haufen Leute, war der der absolute Macher. Und der konnte entscheiden, was die zu tun und zu lassen haben. Und wie heute in der Bundeswehr, dass da manches gemacht wird und manches nicht, Befehl war der Befehl. Und das sagt er auch, wenn ihr den Text lest, wenn ich einen meiner Soldaten sage, er soll das machen, dann machen die das einfach. Nun hatte dieser Hauptmann aber was ganz Besonderes. Der war beliebt bei den Juden. Und das muss schon ein tolles Ding gewesen sein. Als Besatzer von einer Besatzerarmee, dass du bei denen, die eigentlich deine Feinde sind, dass du da beliebt bist. Da gehen die Juden zu Jesus und sagen, der Hauptmann hat ein Problem. Einer seiner Knechte ist krank. Und dieser Hauptmann ist was ganz Besonderes. Der hat uns sogar unsere Synagoge gesponsert. Und wenn wir den Text weiterlesen, dann sagt der Hauptmann, du brauchst nicht zu mir zu kommen. Sag einfach nur ein Wort und dann wird mein Knecht gesund. Und wenn der sich um seinen Knecht kümmert, muss ich auch sagen, da können wir sehen, was das für ein feiner Mann war. Weil im Soldat, wenn du im Auslandseinsatz ist, ist das damals üblich gewesen, dass da auch welche sterben. Und denen ist es aber sehr nahe gegangen, dass dieser Knecht, vielleicht war es ein Unteroffizier oder auf jeden Fall hat er sich um den gekümmert. Und da sagt er zu Jesus oder lässt ausrichten, sag einfach nur, der soll gesund werden und dann wird das geschehen. Und wenn wir den Text lesen, da ist Jesus baff. Und da sagt er zu seinen Zuhörern, und da war umringt alles von Gläubigen. Und sagt zu denen, bei euch habe ich so einen Glauben nicht gefunden. Dann müsst ihr euch mal vorstellen, wenn unser Vereinigungsvorsteher zu uns kommt und da ist vielleicht ein Moslem zu Gast oder irgendein anderes Gläubiger, die wir denken, ja, die müssten aber eigentlich zur Adventgemeinde gehören, dass die auch richtig glauben. Und der würde sagen, wenn ihr glaubt wie der, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Weil bei euch habe ich sowas noch nicht gemacht. Das würde uns schockieren, das würde der vielleicht auch gar nicht trauen. Aber das hat Jesus den Juden gesagt, den Gläubigen. Er hat gesagt, schaut euch den Ungläubigen an, der glaubt und ihr habt immer noch Probleme. Eine andere Geschichte. Da ist uns berichtet von einem Gläubigen, der Probleme mit seinem Glauben hatte. Das steht in Markus 9. Da ist ein Vater, der hat einen Sohn und der Sohn ist fürchterlich krank. In meiner Bibel und in eurer Bibel steht, der war besessen. Also irgendeine Krankheit, die nicht richtig definiert ist, der war geistig in einem sehr kümmerlichen Zustand. Und kein Arzt konnte diesem Kind helfen. Der Vater absolut verzweifelt. Und da geht er zu Jesus und sagt zu Jesus, wenn du was kannst, also erfordert Jesus heraus, dann hilf meinen Sohn. Das heißt, ein bisschen Glaube hatte der ja gehabt, sonst wäre er nicht zu Jesus gegangen. Und da fragt ihn Jesus, ja glaubst du denn, dass ich das kann?
Und da schreit er aus Verzweiflung: Ich würde gern glauben, hilf doch meinen Unglauben. Ja, was ist denn mit dem Mann? Hat er geglaubt oder hat er nicht geglaubt? Und da muss ich sagen, er hat geglaubt wie wir manchmal, wie ich manchmal. Er hat gewusst, vielleicht geht's aber auch nicht. Da war der Hauptmann ganz anders, der wusste, Jesus kann. Wie sieht denn das nun mit unserem Glauben aus? Wie hätten wir damals reagiert, wenn jemand zu uns gesagt hat, riskiere alles? Und diese Bauern, die die Kartoffeln in die Hand genommen haben, die haben alles riskiert. Bin ich bereit, mit Gott was zu riskieren? Das ist leicht gesagt, wenn ich hier oben stehe. Aber wenn du in deinem Leben bist und musst Entscheidungen treffen, da stehst du manchmal vor Entscheidungen, die sind nicht so einfach. Und da muss ich euch was berichten, das hat mich schwer beeindruckt. Ich war vor kurzem in Würzburg, wisst ihr ja, haben wir zwei Gemeinden, war ich auf der Abenteuerwiese. Und da musst du, wenn du dein Auto dort parkst, ein Stück da so einen Feldweg entlang laufen, was auch ein bisschen abenteuerlich ist. Und als ich mein Auto abgestellt habe, kam auch die Irina. Die Irina ist eine junge Frau, hat glaube ich zwei Kinder. Und die Irina, die kam zur Gemeinde mit ihrer Mutter, ist ein Zwilling gewesen. Sie ist Irina, ihre Schwester heißt Ina, waren zwei hübsche Mädchen gewesen. Und die sind zu uns in Würzburg zum Gottesdienst gekommen. Und die haben die Gemeinde schon manchmal geschockt. Und ich habe das ein bisschen lockerer gesehen, aber da waren manche, also die hatten ihre Röckchen, die waren nicht nur kurz, sondern gewagt. Und da waren manche der Meinung, so können die nicht in den Gottesdienst kommen, das geht doch nicht. Dann kann ich mich daran erinnern, dann kamen die auch mal alle beide, hatten ihren Bauch frei, auch viele in der Gemeinde Probleme gehabt. Und da waren bestimmt auch welche dabei, die gedacht haben, eigentlich solche Mädchen in der Gemeinde. Und da erzählt die Irina mir, die ist Verkäuferin im Aldi. Und der Aldi ist einer von den Supermärkten, wo du als Verkäuferin gutes Geld verdienst. Da ist der Aldi Vorreiter. Sie hat seit zwei Wochen einen neuen Chef. Und da ist sie ihren Chef gegangen und hat zu dem Chef gesagt, ich möchte Sabbat frei haben, als Verkäuferin. Wenn du im Handel tätig bist oder wenn du da ein bisschen Einblick hast, Samstagvormittag, also jetzt, wenn wir zum Gottesdienst gehen, ist denn ihr Hauptgeschäft. Also wenn du heute wahrscheinlich, wenn du nach Hause fährst vom Gottesdienst, hat es schon ein bisschen nachgelassen, aber da ist der Aldi-Parkplatz rammelvoll. Und da fragt die den, also zu unseren Hauptgeschäftszeiten will ich frei haben. Und da sagt die Irina mir, da sagt der Chef, lass mir bitte eine Woche Zeit. Und nach der Woche kommt er zu dieser Irina und sagt, okay, das kriegen wir hin, du kannst Sabbat zu Hause bleiben. Und da sagt die Irina zu mir, Olaf, wenn der mir nicht Sabbat freigegeben hätte, hätte ich dort aufgehört. Und da muss ich euch sagen, dieses Mädchen, diese junge Frau, die vor 10 Jahren die Gemeinde manchmal geschockt hat mit ihrem Outfit, was hat der liebe Gott aus diesem Mädchen gemacht? Ne? Und da steht auch in der Bibel, der Mensch schaut, was vor Augen ist. Der liebe Gott schaut ins Herz. Ne? Und da möchte ich auch meine Gemeinde, und ihr seid ja ein Teil von meiner Gemeinde, dazu auffordern, verurteilt nicht, wenn ihr jemand seht, die vielleicht ganz anders sich geben in der Gemeinde wie wir. muss erstmal einen Schluck nehmen. Wie sieht das nun mit meinem Glauben aus? Hätte ich damals die Kartoffel in den Boden gesteckt? Ich weiß es nicht, vielleicht 8 oder 9 Jahre her, hat mich ein oder zu ermuntert, hat gesagt, Olaf, wir machen einen Angelschein. Nun ist das in Deutschland wie alles, wenn du in Deutschland was machen willst, kompliziert. Also du kannst nicht einfach sagen, ich will angeln und da gibt dir jemand eine Karte, sondern da musst du eine Schulung machen. 40 Stunden jeden Abend, also ich glaube 10 Abende, a 4 Stunden, wirst du da unterrichtet, wie du diese Route da zu halten hast und was du zu tun und zu lassen hast. Und dann hast du eine Prüfung, die hat es in sich. Also normalerweise habe ich sowas immer nebenbei gemacht. Bei der Angelprüfung habe ich einen Tag Auszeit genommen und habe da gelernt dafür. Und bevor ich diesen Kurs angefangen habe, bin ich zu dem, der den Kurs gehalten hat, hingegangen. Und wir hatten uns extra einen Kurs ausgesucht, weil diese Lehrgänge sind oftmals am Sabbat. Meistens Freitagabend, Sabbat, Vormittag. Und da war das, ich glaube, Dienstag und Donnerstag. Und habe denen gesagt, ich gehe Samstag in die Kirche und Samstag geht bei mir gar nichts. Und da hat er gesagt, nein, wir machen das Dienstag und Donnerstag. Und habe ich gesagt, versprechen Sie mir das? Ja. Und ich glaube, 2 Abende bevor das dann soweit war, die Prüfung, ich weiß nicht, in Peter war da krank, kam da ein neuer, ein alter Herr, ein alter Bundeswehroffizier und hat diesen Lehrgang zu Ende gebracht. Und dann sagte der am letzten Abend, und jetzt am kommenden Samstag gehen wir an irgendeinen Deich und da macht er die praktische Prüfung. Bin ich zu denen vor, habe mein Anliegen denen dargebracht und der, ja, entweder sie wollen angeln oder sie wollen in die Kirche gehen, da müssen sie sich entscheiden. Nun ist das ja so, ob ich in Deutschland einen Angelschein habe oder keinen Angelschein, das ist nun nicht lebensentscheidend. Hätte ich halt nicht geangelt. Und da habe ich den nochmal gebettelt und der ist aber abgeblieben. Und da habe ich gedacht, ja, war es halt nichts mit Angeln. Und als ich zu meinem Auto ging, kam ein älterer Herr, der saß da meistens mit drin. Und da sagt er zu mir, du bist doch der Olaf, ich. Er hat gesagt, ich kann auch Prüfungen abnehmen. Ich würde mit dir am Sonntag zu diesem See rausgehen. Nun ist das so, das hat mich damals schon, liebe Gott, der ist auch daran interessiert, dass der Olaf scharf angelt. Ich bin nicht der Superangler, aber ab und an. Ne? Wie ist das nun bei uns? Riskiere ich was mit Gott oder riskiere ich nichts? Und ich kann euch einmal sagen, in meinem Leben ist das so, ich riskiere mit Gott manche schon große Sachen. Warum kann ich das? Ja, weil der liebe Gott mir auch bei kleinen Sachen immer zur Seite stande. Und da ist das in meinem Leben nicht so, wie ich das euch jetzt erzählt habe, Angelschein machen und da geht es gleich hin. Das geht auch manchmal granatenmäßig in die Hose. Da stellst du dir irgendwas vor. Und dann denkst du, was ist denn mit dem da oben? Schläft der? Ne, du betest und betest und es passiert gar nichts. Ne? Bei mir, irgendwann, vielleicht vor 7 oder 8 Jahren, bekomme ich vom Finanzamt einen Bescheid, irgendeine Nachzahlung. Auch für mich ein stattlicher Betrag. Guckst du um. Ne? Auf dein Konto. Also vom Finanzen, das managt alles meine Frau. Darum gibt es mich wahrscheinlich auch noch. Die sagt sie mir, Olaf, wir haben zurzeit das Geld nicht.
Das sind zwei Großkunden, die horrende Rechnungen halt einfach noch nicht bezahlt haben. Ja, was machst du dann? Ha? Fängst an zu beten. Sagst, lieber Gott, das sind doch die beiden, die müssen doch nur mal, sieh mal zu, dass du denn ihr Herz bewegst. Ja. Der liebe Gott hat aber mit denen gar nichts gemacht. Also bezahlt um die nicht. Und irgendwann fängst du dann an zu schwitzen, weil du kannst in Deutschland mit vielen Spaß machen, aber mit dem Finanzamt. Und jeder, der eine Firma hat, der weiß, du kannst mit manchen Spielchen machen, aber mit dem Finanzamt nicht. Da hat meine Frau irgendwann dann das Finanzamt angerufen und hat dann gesagt, der und der Vorgang, wir haben ein riesengroßes Problem. Nun ist es ja so, bei den Finanzamt rufen, die da anrufen, die haben alle Probleme. Und die Geschichten, was mir denen da erzählt haben, die kennt die alle in- und auswendig. Und da sind viele, die haben das Geld einfach nicht. Die erzählen dann eine Geschichte und diese Geschichten kennt das Finanzamt. Das ist genau, wenn du Chef bist und einer kommt früh zu spät und erzählt dir eine Geschichte. Das sind auch meistens nur halt Geschichten. Und da sagt diese Dame, mit der der Peter telefoniert hat, ich finde ihren Vorgang gar nicht. Da hat die gesagt, ich rufe sie zurück. Und vielleicht nach einer Stunde ruft die zurück und sagt, ihre Akte, ich finde sie nicht. Nun müsst ihr euch das mal vorstellen, auf dem deutschen Finanzamt, die schlafen vielleicht mal ein, weil es eine deutsche Behörde ist. Aber Akten versemmeln, ne, wo die Kohle kriegen, eigentlich ein Unding. Und irgendwann nach 6 Wochen rufen die an, wir kriegen wieder einen Bescheid, jetzt ist es soweit, die Akte ist gefunden worden. Und da waren wir liquid, wir konnten gut bezahlen. Nun müsst ihr euch mal vorstellen, die Pia und ich hätte gebetet, lieber Gott, das ist doch jemand im Finanzamt, lass doch meine Akte einfach verschwinden. Wenn du das jemandem erzählst, der denkt, du hast was geraucht. Ne? So betet man nicht. Ne? Wir haben gebetet, das, was mir zustande, rechtlich zustande, dass dieser Kunde oder diese beiden Kunden, dass die ihre Rechnungen bezahlen. Das ist rechtens. Der liebe Gott wird gedacht haben, Olaf, dir zeige ich es jetzt mal. Ich habe auch ganz andere Mittel und Wege. Und ich kann euch eins versprechen, wenn ihr bereit sind, mit Gott was zu riskieren, dann werdet ihr mit Gott was erleben. Spannend wird es auf jeden Fall. Und ich kann euch eins sagen, wenn ich nicht zu denen da oben beten könnte, immer beten könnte, und ich wüsste, der hört mein Gebet, reagiert aber auf meine Wünsche ganz anders meistens, wie ich das mir vorstelle, oder wie ich das vielleicht auch brauche, hätte ich keine Firma. Ich habe festgestellt in meinem Leben, wenn du mit Gott was riskierst, erlebst du was. Natürlich fängt das so an, du kannst nicht gleich alles auf eine Karte setzen. Natürlich gibt es Draufgänger, die machen das gleich am Anfang. Du musst mit Gott Erfahrungen machen. Und wenn du mit Gott kleine Erfahrungen machst, dann würde ich Gott in den Kleinen belohnen oder würde dir zeigen, wie seine Wege sind. Riskierst du ein bisschen mehr? Erlebst du mit Gott mehr? Wenn du möchtest, dass du mit Gott Großes erlebst, musst du viel riskieren. Nun liegt das an euch, an mir. Will ich mit Gott was erleben? Wenig, mittelmäßig oder richtig? Und es sind manche Sachen in meinem Leben, die sind passiert, da wäre ich wahrscheinlich erst da oben eine Antwort drauf bekommen. Und da wird es bestimmt eine riesenlange Schlange geben, die alle Fragen an den lieben Gott haben und fragen, ja, erklär mir das mal, warum hast du das so gemacht? Und in dieser Schlange stehe ich. Weil ich habe an Gott 1000 Fragen. Ich weiß aber, dass mir dieser Gott die Kraft gibt, mein Leben so zu gestalten, dass ich sage, ich glaube, manchmal muss ich auch schreien, hilf meinen Unglauben. Und ich wünsche euch von ganzem, ganzem Herzen, dass ihr auch Erfahrungen machen möchtet mit diesem Gott. Jetzt liegt es an euch, wollt ihr so klitzekleine Dinge erleben oder wollt ihr was richtig Knackiges erleben? Die Bauern damals, ne, die haben alles auf eine Karte gesetzt. Jetzt liegt es an uns, an euch. Gott segne euch. Nächstes Vierteljahr habe ich mit deinem Mann ausgemacht, bin ich wieder bei euch. Da möchte ich mich mit euch drüber unterhalten, eigentlich eine Fortführung von dieser Kartoffelpredigt. Ich lade euch dazu herzlich ein.